Katja Pauls hat den Predigttext vorhin schon vorgelesen. Wir möchten heute über Simeon nachdenken, diesen Menschen, der gewartet hat. Und wir möchten mit ihm lernen, zu warten. Advent ist ja eine Zeit des Wartens. Wir warten auf Gott, wir warten auf Jesus, wir warten auf, ja, worauf eigentlich? Wir möchten in 4 Punkten mit Simeon warten lernen. Und der erste Punkt heißt, wir warten auf Trost. Ihr könnt es hier lesen auf der Folie. Dort heißt es von Simeon, er war gerecht und gottesfürchtig und wartete auf den Trost Israels. Er wartete auf den Trost Israels. Trost ist ein altes, sehr schillerndes, sehr starkes Wort und gleichzeitig manchmal so schwach. Wir sagen auch manchmal, das ist ein schwacher Trost. Und der Trost ist manchmal auch nicht weit weg von einer billigen Vertröstung. Was ist denn eine Vertröstung? Ich glaube, eine Vertröstung kann man am besten so beschreiben, dass man, da kann man ganz kurzfristig abbuchen von einem Konto, das in der Zukunft liegt. Also man vertröstet auf irgendwas, man bucht sozusagen so ein bisschen Hoffnung ab von einem Konto der Zukunft. Aber man merkt eigentlich schon fast gleich, dass dieses Konto gar nicht gedeckt ist. Man spürt, das ist nicht echt. Das soll mir jetzt zwar helfen, aber es hilft eigentlich gar nicht. Es ist ein Versprechen, aber es sieht jetzt schon so aus, als ob es gar nicht eintrifft. Vertröstung, das ist so ein kurzfristiges Abbuchen, so ein kurzfristiger Transfer von Hoffnung aus der Zukunft in die Gegenwart. Aber wenn ich dann ein oder zwei Schritt weitergehe, merke ich, das war eigentlich nur Seifenblasen. Das ist eigentlich nur heiße Luft gewesen. Trost hingegen kann etwas sehr Starkes sein. Aber auch da, beim Trost, sind es meistens oder oft nur Worte. Auch Worte können Kraft haben. Manchmal sind es auch Dinge, mit denen wir trösten. Manchmal trösten wir uns auch selber mit bestimmten Dingen. Manchmal gibt es von der Mama ein Trostpflaster. Also es müssen nicht nur Worte sein, es können auch Gegenstände, Ersatzleistungen sein, aber meistens verstehen doch wir unter Trost, dass eine Situation bleibt, wie sie ist, aber wir doch halt irgendwie versuchen, da was Gutes dran zu entdecken oder die Hoffnung auf irgendeine Veränderung zu wecken. Biblisch gesehen, mein Trost mehr. Biblisch gesehen, wenn wir mal ins Alte Testament schauen, ist Trost etwas ganz Kräftiges, etwas Starkes. Das sind nicht nur Worte. Ich möchte euch einfach 3-4 Bibelstellen vorlesen, die das so ein bisschen deutlich machen, wo wir das merken, auf was der Simeon eigentlich gewartet hat. Ich lese eine Stelle aus dem Prediger oder Kohelet in manchen Bibeln. Da heißt es, und ich wandte mich und sah all die Unterdrückung, die unter der Sonne geschehen. Und siehe, da waren Tränen der Unterdrückten und sie hatten keinen Tröster. Und von der Hand ihrer Unterdrücker ging Gewalt aus und sie hatten keinen Tröster. Da spüren wir etwas davon, da ist Gewalt, da ist Unterdrückung und was da mit Trost oder mit Tröster gemeint ist, ist nicht, dass jetzt jemand kommt und einfach ein bisschen streichelt und heile, heile Segen macht. Sondern wenn es in dieser Konfrontation mit dieser Gewalttat, mit dieser Unterdrückung, da ist mit Trost oder mit Tröster ganz sicher das gemeint, dass jemand kommt und das ändert. Ein Tröster in diesem Zusammenhang wäre jemand, der wird hier beklagt, der ist nicht da, aber das wäre jemand, der würde der Gewalttat und der Unterdrückung ein Ende bereiten. Das ist der Trost. Das ist das Trösten. Oder ein Vers, den ihr wahrscheinlich alle kennt, Psalm 23. Und wenn ich durch das Tal des Todesschattens gehe, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Auch da ist der Stecken und der Stab was Kräftiges. Das ist der Ausdruck, das Symbol jemandes, der Macht und Kraft hat, jemanden zu beschützen. Das ist nichts Billiges. Auch da ist der Trost etwas Kräftiges. Oder eine Stelle aus dem Hiob. Da beschreibt Hiob sich selbst, als er noch ein Fürst war, ein Patriarch, der Macht und Kraft hatte. Und er sagt, ich wählte für meine Mitmenschen den Weg aus und saß als Haupt und thronte wie ein König unter der Königsschar, wie einer, der Trauernde tröstet. Also Hiob beschreibt sich als Fürst, als Machthaber, der andere tröstet, als jemand, der die Kraft hat, Zustände zu ändern und Dinge vollkommen umzuwerfen, Unrechtssysteme zu verändern, Gewalttat zu unterdrücken, Menschen, denen Unrecht geschieht, Recht zu verschaffen. Und noch ein letzter Vers aus dem Jesaja. Denn der Herr tröstet Zion, tröstet alle seine Trümmerstätten. Und er macht seine Wüste wie Eden und seine Steppe wie den Garten des Herrn. Jubel und Freude findet man darin, Lobpreis und die Stimme des Gesangs. Da ist die Rede davon, dass Gott selber Israel trösten wird. Und dieser Trost, das sind nicht nur ein paar billige Worte. Ja, es tut mir leid, es ist gerade alles so schlimm für euch, aber ich habe euch lieb. Sondern dieser Trost, dieses Trösten, so lesen wir, besteht darin, aus der Wüste wieder einen blühenden Garten zu machen. Den Garten Eden wieder zu schaffen in der Wüste. Das ist der Trost Israels. Das ist der Trost, auf den Simeon gewartet hat. Simeon hat auf den gewartet, der das verändern kann, was schlecht ist. Der das Böse vernichten kann. Der das Unrecht sühnen kann. Der die Unterdrückten aus dem Staub hebt. Der die Mächtigen vom Thron stößt. So hat es Maria in ihrem Lobgesang besungen. Wir warten auch auf Trost. Wir leben in einer ungetrösteten Welt. Wenn wir uns heute umschauen, ein wenig in der Welt, dann müssen wir sagen, es ist eine trostlose Welt, in der wir leben. So viel Unheil, so viel Schmerz, so viel Ungerechtigkeit, so viel bitteres Leid, so viele Menschen, die sich ungetröstet in den Schlaf weinen. So viele Waisen, die keine Eltern haben. So viele Enttäuschungen in Beziehungen. So viel Unterdrückung, so viel Unrecht, das wir ertragen und erdulden müssen. Auch wir warten auf Trost. Advent im Jahre 2016. Wir warten auf den Trost Israels. Auf den Trost der ganzen Welt. Wir warten, ja worauf eigentlich? Wir warten, so sagt es uns die Bibel, auf einen neuen Himmel und auf eine neue Erde. Wir warten darauf, dass Gott alle Tränen abwischen wird. Dass der Tod nicht mehr sein wird und das Leid und das Geschrei und der Schmerz nicht mehr sein wird. Wir warten darauf, dass Gott diese Erde erneuert. Und dass alles Unrecht gesühnt wird. Und dass die Bösen zur Verantwortung gezogen werden für das, was sie tun. Darauf warten wir. Ein sehnliches, ein banges und intensives Warten. Wir warten darauf, dass Gott noch einmal kommt und es gut macht. Simeon wartet auf den Trost Israels. Und auch wir warten darauf, dass Jesus wiederkommt. Dass er kommt, um endgültig sein Reich aufzurichten. Dein Reich komme. Das Motto, das Thema der nächsten 40 Tage. Darauf warten wir und darum beten wir. Ein zweites, warten mit Simeon, warten lernen mit Simeon, heißt warten mit Zuversicht. Warten mit Zuversicht. Der Simeon, das war ja schon eine coole Geschichte. Also da heißt es, er hat vom Heiligen Geist ein Wort bekommen, von Gott eine Zusage bekommen, dass er den Tod nicht sehen wird, bis dass er den Christus gesehen hat. Bis dass er das mit seinen eigenen Augen gesehen hat, worauf er wartet. Eine coole Verheißung. Also mit so einem Wort lässt sich leben. So, also entweder ich werde 450 oder der Herr kommt vorher, das ist auch okay. Ja? Also irgendwie kann man da gechillt die Zukunft angehen, wenn man so eine Zusage hat. Als ich so Jugendlicher war, da war noch so ein Theaterstück, ein Bühnenstück, noch so ein bisschen en vogue, war so gerade so die ausgehende Epoche des Existenzialismus. Das hat Samuel Beckett schon 1952 geschrieben, das heißt Warten auf Godot. Heute ist es nicht mehr so modern, heute lesen die Jugendlichen in der Schule andere Stücke, aber damals war das noch irgendwie in. Und ihr merkt das schon, Warten auf Godot, da steckt ja so eine kleine Verballhornung von dem Wort Gott drin. Und das Theaterstück besteht darin, dass da Menschen warten und sie wissen nicht, worauf sie warten, sie wissen auch nicht, wie lange sie warten und sie wissen eigentlich, dass das keinen Sinn macht. Sie warten einfach nur um des Wartens willens, aber da passiert nichts, da ist keine Hoffnung, da ist keine Zukunft. Das ist sinnloses Warten. Warten auf Godot. Und manchmal haben wir vielleicht als Christen auch das Gefühl, dass unsere Mitmenschen Recht haben, wenn sie sagen, worauf wartet ihr eigentlich? Das ist doch Quatsch. 2000 Jahre wartet ihr jetzt schon. 2000 Jahre und da ist nichts passiert. Und manchmal kommen wir uns auch so vor wie Warten auf Godot. Kommt da noch was? Passiert da noch was? In dieser Konkretion auf die eigene Lebenszusage, auf die eigene Lebensexistenz haben wir nicht so ein Wort wie der Simeon. Also ich kann euch nicht sagen, wann das passieren wird, dass Gott kommt und eingreift. Aber auf den Horizont der ganzen Welt betrachtet haben wir feste Zusagen von Gott, dass er ganz bestimmt dieses Versprechen einlösen wird. Und dass so sicher, wie sein erstes Kommen war und sich erfüllt hat, auch sein zweites Kommen sich erfüllen wird. Die Engel haben es bei der Auferstehung den Jüngern noch einmal ganz fest ins Herz geschrieben. So wie ihr ihn habt auffahren sehen, so werdet ihr ihn auch kommen sehen. Und alle werden dabei sein. Alle werden das mitbekommen, auch die schon gestorben sind. Denn wenn Jesus kommt, dann ist es ein Tag, der alle Menschen angeht. Auf das Ganze gesehen haben wir feste Zusagen. Und es ist eine Frage, ob wir diesem Gott Vertrauen schenken. Ob wir ihm glauben möchten. Das ist ja immer eine Frage, worauf man wartet und mit welchem Herzen man wartet. Leon fällt es gerade unglaublich schwer zu warten. Das ist ja sowieso so eine Phase, wo das Warten schwer fällt. Und neulich habe ich ihm auch gesagt, er hat irgendwas gefragt, er will schon was, habe ich gesagt, das machen wir erst morgen. Da hat er gesagt, Papa, heute ist doch schon morgen. Und wisst ihr, ich habe gedacht, wenn Gott uns ein Versprechen gibt, wenn Gott uns wirklich etwas sicher zusagt, dann ist doch eigentlich heute schon ein wenig morgen. Dann darf ich heute schon ein wenig aus diesem Morgen leben. Dann darf ich heute schon ein wenig Kraft schöpfen. Da kommt schon ein bisschen aus dem Morgen hinein in mein Heute. Und ich lebe schon in dieser Erwartung. Ich lebe schon in dieser Zuversicht. So wie man als Kind vielleicht auf Weihnachten wartet. Man kann es eigentlich fast nicht ertragen, aber man weiß, irgendwann, das sind nur noch 24 Türchen und jeden Tag noch ein Türchen weniger und dann ist es geschafft. Christen, wir warten mit Simeon zuversichtlich. Wir wissen nicht, was die nächsten Wochen, Tage, Wochen, Monate passieren wird. Wir wissen es nicht. Aber wir wissen, dass Gott kommt, dass er sein Versprechen hält. Und dass er aller Welt Trost sein wird, das wissen wir. Ein nächstes. Ein dritter Punkt. Christen warten tätig oder aktiv. Der Simeon hat von Gott diese Zusage bekommen, dass er das Heil Gottes sehen wird. Und dann heißt es, er kam durch den Geist in den Tempel. Er hat also nicht die ganze Zeit im Tempel zugebracht. Er hatte einen Alltag. Er hatte ein normales Leben, in dem er gelebt hat. Er hat nicht den ganzen Tag im Tempel gewartet. Wäre ja auch cool gewesen, wenn er seine 7 Sachen gepackt hätte und gesagt, ich ziehe jetzt in den Tempel, dann kann ich es schon nicht verpassen. Aber er hat seinen normalen Alltag gehabt. Und das ist das, was Jesus uns aufträgt. Jesus hat einige Gleichnisse erzählt, über einen Herrn, der wegreist und dessen Ankunft, Rückkehr sich verzögert. Und die Knechte warten auf den Herrn und dann sagt er, und selig sind die Knechte, die der Herr bei der Arbeit antrifft, wenn er wiederkommt. Stellt euch vor, meine Frau geht abends weg zu einem Termin, zu einem Treffen oder so und ich sage, du, ich warte auf dich. Das mache ich übrigens immer. Ich warte immer auf meine Frau, egal wie spät es wird. Und ich sage, du, ich warte auf dich. Und sie ist weg, vielleicht 10, 10:30, keine Ahnung. Und sie kommt wieder und kommt zur Haustür rein und sie guckt sich um und ist ein bisschen irritiert und befremdlich. Da steht das ganze Geschirr noch da und die Windeln und die Schuhe und alles unaufgeräumt. Und sie guckt mich so ein bisschen irritiert an und ich sage, du, ich habe dir doch gesagt, ich warte auf dich. Ja, warten. Warten heißt ja nicht da sitzen und nichts tun. Sondern warten. Warten heißt ja gerade, weil sie zurückkommt, dann mache ich noch die Küche und räume die Dinge auf, die da aufzuräumen sind. Ich versuche es ihr schön zu machen. Und umgekehrt natürlich auch. Warten heißt nicht einfach da sitzen und nichts tun. Warten heißt die Dinge vorbereiten, damit der, auf den wir warten, gerne kommt. Und was Jesus sich wünscht, ist nicht, dass wir Däumchen drehen und warten, sondern dass wir in der Zwischenzeit das tun, was er uns aufgetragen hat. Was hat er uns denn aufgetragen? Sehen, beten, helfen. Das hat er uns aufgetragen. Dass wir uns kümmern um diese Welt, dass wir uns kümmern um die Menschen, dass wir die Not dieser Welt lindern, dass wir sein Evangelium weitererzählen, dass wir unsere Freunde einladen, dass wir die Not wahrnehmen, dass wir die Menschen sehen, dass wir Dinge verändern, tatkräftig anpacken, all das. Und auch da ist es wieder entscheidend, dass wir eine Zukunft haben, die sicher ist. Man wirft den Christen ja immer vor, das Warten auf die Zukunft, das lähmt euch. Es ist genau umgekehrt. Die Zukunft befreit uns zum Handeln. Nur wer eine Zukunft hat, handelt in der Gegenwart. Stellt euch vor, ihr wohnt in einem Haus oder in einer Wohnung, wo ihr wisst, dass morgen der Bagger kommt und die Wohnung, das Haus platt macht. Wie viel investiert ihr noch in diese Wohnung? Kauft ihr noch einen neuen Teppich? Macht ihr noch eine neue Lampe hin an die Decke? Nein, morgen kommt ja der Bagger und macht alles platt. Aber stellt euch vor, ihr wohnt in einer Wohnung und ihr wisst, in 5 Monaten bekommen wir ein Kind. Ist schon unterwegs. Das ist die Zukunft. Ja, da fängt man heute an, das Zimmer zu streichen. Und eine Wickelkommode zu kaufen und alles schön zu machen. Die Zukunft macht uns frei für die Gegenwart. Die Zukunft gibt uns Kraft für die Gegenwart. Und nur weil wir eine sichere Zukunft haben, eine gewisse Zukunft, packen wir an und können wirklich investieren. Ich sag's euch, Christen, die eine starke Hoffnung haben, sind die Menschen, die am stärksten sich investieren in dieser Welt. Menschen, die keine Hoffnung haben, für die sowieso alles egal ist. Menschen, die nur auf Godot warten, die haben auch kein Interesse, hier irgendwas zu verändern. Christen, wenn wir mit Simeon warten, dann warten wir tätig, dann warten wir aktiv, dann haben wir Mut und Kraft, auch die Aufgaben anzupacken, die Gott uns, die Jesus uns aufgetragen hat. Und ein letzter Punkt. Warten mit Simeon bedeutet warten mit einem offenen Herzen. Warten mit einem offenen Herzen. Ich weiß nicht genau, auf was der Simeon eigentlich gewartet hat. Und ich glaube, er wusste das selber auch nicht. Ganz ehrlich, wenn ich mich so ein bisschen versuche hineinzuversetzen, was denn die Erwartung war des Simeon, auf wen hat er eigentlich gewartet? Es heißt ja, dass er den Christus sehen sollte, den Messias. Ja, er wird vermutlich auf einen Mann gewartet haben, vielleicht auf einen Priester, vielleicht auf einen Propheten, aber mit Sicherheit nicht auf ein Baby. Und wisst ihr, als die Maria und der Josef da kamen mit ihrem Kind, das war vielleicht eingewickelt, kaum zu sehen, das war doch von anderen Babys gar nicht zu unterscheiden. Und der Simeon, ich drück's mal so aus, der Simeon war nicht festgelegt in seinem Herzen, in seiner Erwartung auf das, was er sehen sollte. Sondern er war offen, er war sensibel für den Heiligen Geist. Und das ist interessant, dass in diesem Text dreimal der Heilige Geist auf ganz dichtem Raum vorkommt. Ganz ungewöhnlich auch für diese Phase. Dreimal, er hatte vom Heiligen Geist die Zusage bekommen, nicht zu sterben. Und dann ging er auf Impuls des Heiligen Geistes in den Tempel und dann macht ihm das der Heilige Geist deutlich, wer dieser Messias tatsächlich ist, wer dieses Kind ist. Das wusste er vorher nicht. Er war nicht festgelegt. Er hatte wahrscheinlich schon irgendwo Vorstellungen, aber es war nicht so, dass diese Schablonen und diese Vorstellungen ihn gefangen genommen und festgelegt haben. Wisst ihr, als ich so Kind und Jugendlicher war, habe ich viele Predigten gehört, die sich so ein bisschen arrogant geäußert haben darüber, wie die Juden zur Zeit von Jesus doch, ich sage mal, ein bisschen ein Brett vor dem Kopf hatten und Jesus nicht erkannt hatten. Weil sie so auf ihre Messias-Erwartungen festgelegt waren. Na, das wird halt jemand sein, der sie von den Römern befreit und ein König und so weiter. Und es war immer so ein bisschen so überheblich. Naja, also wenn wir damals, es steht ja eigentlich alles in der Bibel, oder? Und wenn die nur die Bibel richtig gelesen hätten, so das Alte Testament, dann hätten die eigentlich Bescheid wissen müssen. Die waren ein bisschen blöd, aber es stand ja eigentlich in der Bibel. Und wenn wir damals gelebt hätten, ja selbstverständlich hätten wir alle gecheckt, wer Jesus ist. Wisst ihr, wenn ich mir manchmal die Zukunftserwartungen von Christen heute ansehe, dann denke ich, ihr habt nicht nur 2 Bretter, sondern 10 Bretter vor dem Kopf. Da wissen Leute, das sind so die ich mitgekriegt habe, so das, der Antichrist, das ist der Papst oder das ist der Gorbatschow war es mal und das ist die Sowjetunion und dann ist es der Atomkrieg, der uns alle kaputt macht und dann ist es meinetwegen die EU oder egal was, wir haben so viele Zukunftsbilder und Festlegungen. Da wissen wir ganz genau, wie es ist, wenn der Herr wiederkommt. Und dann nennt sich das Prämillennialismus. Da muss es vor dem Tausendjährigen und nach dem Tausendjährigen Reich kommen. Und dann kommt noch die große Trübsal und dieses. Und ich denke manchmal, was für ein Schwachsinn. Da wissen Leute ganz genau, wie das abläuft. Und sind genauso verbohrt und vernagelt, wie die Menschen vielleicht damals. Ich glaube, wenn Jesus wiederkommt, das wird eine große Überraschung. Ich glaube, dass wir alle überrascht sein werden. Und ich glaube, dass es darauf ankommt, dass wir mit offenem Herzen warten, wie Simeon. Und wisst ihr, das ist ja auch manchmal so in unserem kleinen Advent. Jetzt mal gar nicht in diesem welthistorischen Horizont, sondern in unserem kleinen Advent. Wie oft legen wir Gott fest, wie er uns helfen muss, wie er kommen muss. Es muss genau so sein. Und wenn sich das nicht ändert und wir beten und es muss so kommen und dann zweifeln wir und dann glauben wir, dass Gott nicht mehr da ist. Und da haben wir auch alle unsere Schubladen. Und wir legen Gott fest, so muss es passieren, so muss er kommen. Und ich möchte uns einladen, uns wieder neu einzulassen auf den Heiligen Geist, mit einem offenen Herzen zu warten. Vielleicht ist es auch anders. Vielleicht ist Gottes Hilfe nicht das, was wir erwartet haben, sondern ein ganz anderer Weg, etwas Unerwartetes. Etwas, das uns vielleicht anfangs gar nicht schmeckt. Etwas, das vielleicht komisch aussieht, das sich nicht gut anfühlt. Vielleicht, ich weiß es nicht. Aber dass wir bereit sind, in diesem Advent auch mal so unsere festen Erwartungen Gott auszuliefern, wie und was er in unserem Leben alles noch tun muss. Vielleicht auch mal die Hände zu öffnen und sagen, ich weiß es nicht, Gott, wie du mich beschenken möchtest, aber ich möchte offen sein. Ich möchte durch deinen Geist geführt werden, dich zu erkennen in dem, was du mir schenkst. Und dann verspricht uns ja der Herr diesen Heiligen Geist auch dazu, dass wir eben diese Zuversicht nicht verlieren, dass diese Flamme der Hoffnung und der Zuversicht nicht ausgeht, nicht ausgeblasen wird in unserem Herzen. Und ich glaube, dass wir wirklich nur auf diese lange Zeit hin warten können in der Kraft des Heiligen Geistes. Gott wartet mit uns. Gott hält diese Flamme in uns am Brennen. Manchmal ist es so, da ist es wie ausgepustet. Und dann vertraue ich darauf, dass Gott diese Hoffnungsflamme wieder in uns anzündet. Dass der Heilige Geist in uns wieder diese Sehnsucht und diese Gewissheit schenkt. Ich habe um Pfingsten herum dreimal über Römer 5 gepredigt, wo das ganz stark zum Ausdruck kommt. Diese Liebe Gottes ist ausgegossen durch den Heiligen Geist in unsere Herzen. Und dieser Heilige Geist, diese Liebe Gottes lässt uns hoffen, lässt uns warten. Auch dann, wenn es manchmal aussichtslos erscheint. Und ich möchte jetzt die Band auf die Bühne bitten. Wir werden jetzt das Abendmahl miteinander feiern. Und ich habe so im Nachdenken darüber, ist mir sowas gekommen. Das finde ich einfach wunderschön. Ich möchte euch das so mitteilen. Ich glaube, das Abendmahl, das wir miteinander feiern, ist der Adventskalender des Heiligen Geistes. Das Abendmahl ist der Adventskalender des Heiligen Geistes. Das Abendmahl, das ist jedes Mal, wenn wir Abendmahl feiern, machen wir es wie so ein Türchen auf und wir wissen, der Herr kommt bald. Und der Heilige Geist zündet diese Hoffnung und diese Freude in unserem Herzen wieder an. Auch diese Vorfreude. Ja, wir warten nicht umsonst. Das Abendmahl ist wie so, was da in so einem Adventskalender drin ist, ist ja auch nur ein kleines Stückchen Schokolade. Ist ja noch nicht das große Geschenk. Ist ja noch nicht alles. Ist ja nur so eine Vorfreude, ein Vorgeschmack auf das Eigentliche. Und so ein Abendmahl zu feiern mit dem Heiligen Geist, das ist jedes Mal, wenn wir Brot und Wein zu uns nehmen, sagt uns Gott ins Herz, du, ich bin bei dir. Mein Stecken und Stab trösten dich. Du, ich bin bei dir und warte mit dir und halte dich auch dann, wenn du noch wartest. Und wenn sich deine Wünsche nicht so erfüllen, wie du das gerade vielleicht möchtest. Du, ich bin bei dir. Wir schaffen das zusammen. Und jedes Mal, wenn wir das Abendmahl nehmen, flüstert uns der Heilige Geist ins Herz, du wartest nicht umsonst. Das ist wie so ein Angeld, wie so eine Voranzahlung auf die endgültige Erfüllung, dass du heute Brot und Wein essen darfst. Das ist ein kleiner Vorgeschmack. Und so sicher, wie du heute Brot und Wein spürst in deinem Mund, genauso sicher werde ich meine Verheißungen wahrmachen und werde diese Hoffnung erfüllen.